folge deinem himmlischen Ruf.
So ein ganz, ganz herzliches Willkommen wieder zu unserem Berufungs-Online-Kongress. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute mit Andreas und Monika Pott sprechen dürfen. Ich kenne euch aus einem anderen Interview und da seid ihr mir so richtig aufgefallen, weil eure persönliche Geschichte hat mich wirklich sehr berührt. Und ich freue mich auch, wenn ihr das heute erzählen werdet. Ich meine, ihr habt schon so, so viel gemacht in eurem Leben. Ich könnte da jetzt ewig ausholen. Aber am besten, ihr stellt euch selber mal kurz vor und erzählt uns eure Geschichte. Aber erstmal herzlich willkommen und Dankeschön, dass ihr mitmacht. Es freut uns wirklich sehr.
Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Andi. Wir freuen uns, ganz bei euch dabei zu sein. Ja. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der jetzt zuschaut und auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. Ja, vielen Dank, wir freuen uns.
Und auch diese Offenheit hat, sich mit Themen jetzt auseinanderzusetzen, weil ich glaube, wir stecken wirklich Hals über Kopf in einer Zeit, wo die Veränderung einfach ganz, ganz laut ruft. Und schön, dass du diese Veränderung in dir spürst oder den Wunsch nach Veränderung und nach Wegen suchst. Und da einfach mal ein dickes Shoutout auf dich.
Genau, und ich darf euch vorstellen, hier sitzt die Monika, meine wunderbare Frau.
Und? Ja, das ist Andreas. Wir leben hier am wunderbaren Bodensee und seit 3 Jahren. Und zuvor haben wir
im Allgäu.
23 Jahre im Allgäu gelebt.
Wunderschön auch dort gewesen.
Genau. Aber erzähl du doch mal deine Story. Fang du doch einfach mal an.
Also Lisa, Andi, ich soll meine Story erzählen, wie es so begonnen hat mit mir auf diesem Planeten. Meint ihr das?
Ja, also deine Geschichte ist ja auch schon sehr, sehr spannend, weil was du alles in deiner Vergangenheit und vor allem auch in deiner Kindheit und Jugend schon erlebt hast, auch das hat mich berührt und vor allem, wie du die, du erzählst es so schön aus der Metaebene, weil du weißt schon, warum du das so erfahren musstest. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Zuseher und Zuseherinnen Mut geben könnte.
Ja, sehr gerne. Dann erzähle ich die Geschichte. Und da fällt mir gerade ein Wort ein. Also in der Regel ist es so, 87% der Menschheit hat einen ungünstigen Start auf diesem Planeten. 87%. Also ich bin da keine Ausnahme. Mhm. Vielen von euch wird es auch so gehen, die gerade jetzt hier mit zuhören. Und bei mir war es so, es hat erstmal begonnen mit einem Abtreibungsversuch. Und dann wollte ich natürlich nicht auf diesen Planeten kommen und wollte nicht raus. Und dann kam die Zangengeburt. Und das Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Nürnberg. Danach ging es sofort in ein Kinderheim. Dort war ich 2 Jahre. Und dann absolutes Novum in Deutschland. Ich bin das einzige Kind, was jemals in eine Obdachlosensiedlung gegeben wurde als Pflegekind. Vielleicht ein Versuch, was passiert mit so einem Menschen. Und es ist für mich heute tatsächlich der größte Schatz, all dieses Leid, all dieser Schmerz, den ich dort habe erfahren dürfen. Und Eltern gehabt, die Mutter cholerisch, da gab es fast keinen Tag, wo ich nicht Schläge bekommen habe. Der Vater schwerst süchtig in verschiedensten Bereichen, Sexsucht, Alkoholsucht etc., unter dem ich natürlich leiden musste. Und man kennt es heute von Zeitungen, man wird verliehen an andere Männer. Auch das ist mir widerfahren, unter anderem an den Hausarzt. Und der hat mich anästhesiert und alle möglichen Dinge mit mir unternommen. Ich musste da nur so ein Wasserglas trinken, wollte ich natürlich nicht als Kind, bis der mich angeschrien hat, ich soll das trinken. Dann bin ich immer aufgewacht auf der Liege und habe mich gefragt, was ist denn, wieso liege ich denn da? Und dann kam regelmäßig, ja, du bist halt eingeschlafen bei mir. Mhm. Ja, und so gibt es viele, viele Bereiche in dieser Obdachlosensiedlung. Ich habe erlebt, wie Männer ihre Frauen zum Fenster rausschmeißen, durchs geschlossene Fenster. Die kommen unten an, gehen dann 8 Monate ins Krankenhaus, Reha, kommen dann zurück. Und wo gehen die wieder hin? Zu dem Mann, der sie durchs geschlossene Fenster auf die Straße geworfen hat. Also unfassbar, was da für Dramen zu sehen waren in dieser Obdachlosensiedlung. Unter anderem eine Familie, die hatten 15 Kinder. Nichts gegen kinderreiche Familien. Ich befürworte das. Jedoch, wenn da allein der Grund des Alkoholtrinkens dahinter hängt, weil je mehr Kinder ich habe, desto mehr Kindergeld bekomme ich, desto mehr kann ich das vertrinken. Und die vielen Einzelschicksale, die ich hautnah mitbekommen habe, haben mich veranlasst, schon früh mit unserem Schöpfer da oben zu sprechen und zu sagen, du pass mal auf, das ist der falsche Film.
Ich bin hier im falschen Film.
Ich gehöre da nicht hin. Das ist nicht meine Welt. Und ich habe halt schnell erkannt, was ich nicht will in meinem Leben. Ganz schnell, als Kind schon. Das will ich nicht, jenes will ich nicht und auch dieses nicht. Und auf der anderen Seite, was will ich? Was möchte ich? Wie muss ich, heute kann man so schön sagen, die Komfortzone verändern? Wie komme ich denn da raus aus diesem ganzen Tohuwabohu? Und zum Glück ist es mir geglückt und habe vor 25 Jahren meine wunderbare Frau kennengelernt, die hier auch unglaubliche Impulse mit hineingegeben hat, weil ich natürlich gedacht habe vor 25 Jahren, als ich ihr meine Geschichte erzählt habe und sie fragt, ja, hast du das alles schon jetzt verarbeitet? Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, na klar, logisch. Nein, da war vieles nee, nicht war verarbeitet. Nicht so. Und ja, und heute, ich denke, natürlich tun mir Menschen leid, die ähnliche Schicksale erfahren haben. Und auf der anderen Seite weiß ich, wenn wir unser Innerstes nach außen holen, wenn wir wirklich zu unserem inneren Wesen vordringen, zu unserem Geistkern, der uns in allen Bereichen hilft, durch seine Gefühle, die er uns schickt, oder wir nehmen es durch die Gefühle wahr, die Impulse, die er uns schickt, ist alles veränderbar und ist alles machbar im Leben. Und dann kann man auch alles überwinden. Deswegen sagte ich am Anfang, Fortschritt ist jeder Kampf und jedes Leid. Entweder wird es einem vorgeschoben, weil man etwas lernen darf, was einem quasi die Schöpfung vorlegt, oder es sind Rückwirkungen aus früheren Leben, dass man wieder etwas ins Gleichgewicht bringen kann. Es kann auch sein, dass der ein oder andere als Mission kommt und sagt, du, ich lasse mich jetzt mal hier in dieses Slum inkarnieren, um mit meiner Strahlkraft, mit meiner Freude einfach die Menschen anzustecken, damit es ihnen leichter geht.
Was reingeben, ja.
Also da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, warum wir uns bestimmte Geschichten auswählen. Und du hast auch deine Geschichte, deine ganz spezielle Geschichte. Und ich bin überzeugt, dass viele jetzt dabei sind, die zu diesen 87% gehören. Und trotzdem, wir können es schaffen. Und das Leben hat ja zu dir gesagt. Sonst würdest du nicht den Computer besitzen, du würdest nicht satt sein, du hättest nicht ein Dach über dem Kopf. Das Leben hat zu dir ja gesagt und deswegen bist du hier.
Fertig? Ja, ganz kurz zu meiner Person. Also ich bin die fünfte von 11 Kindern und das erste Kind ist zwar dann im Wochenbett schon gestorben. Und bei mir war es irgendwie ganz verrückt. Meine Eltern, also mein Vater, war mit der Schwester meiner Mutter verheiratet. Die ist dann quasi am dritten Kind gestorben. Und meine Mutter hatte ein uneheliches Kind zu dieser Zeit oder gerade geboren. Und das war natürlich ein No-Go, das geht gar nicht. Also mein Vater hat jetzt quasi zwei Kinder ohne Mutter, ein neugeborenes und ein einjähriges Kind. Und meine Mutter hat auch ein neugeborenes, aber sie hatte keinen Mann und er hatte keine Frau. Also haben sie eine sogenannte Zweckgemeinschaft gebildet, glaube ich mal zumindest, und haben hier quasi meine weiteren Geschwister noch mit in die Welt gebracht. Und wir sind natürlich, oder ich bin natürlich dann aufgewachsen in einer Familie, wo es natürlich zwangsläufig ganz viel drum ging, das können wir uns nicht leisten, das geht nicht. Und ich glaube einfach auch, meine Eltern waren randständig gefordert, vielleicht sogar auch überfordert, wobei ich jeglichen Respekt vor der Leistung habe, die sie gebracht haben. Wir selber haben 3 Kinder und jetzt 6 Enkelkinder. Und da ist natürlich auch schon sehr viel Energie. Und da weißt du auch, was du geleistet hast mit 3 Kindern. Wie ist das, wenn du 10 Kinder durchbringst und dann quasi noch den Tod eines Kindes auch noch zusätzlich verarbeiten musst? Und den Tod deiner Ehefrau quasi noch verarbeiten muss. Also ich habe da großen Respekt. Nichtsdestotrotz habe ich das einfach auch so gespürt, dass es nicht ganz so glücklich gelaufen ist, wie sie sich wahrscheinlich gewünscht hätten. Und einfach auch da immer wieder das Thema Alkohol da war und auch körperliche Übergriffe stattgefunden haben. Und Das hat mich auch sehr geprägt, also auch in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich sehr viel Angst hatte, eben vor dieser Gewalt. Und dieses immer, ich wollte du zum Beispiel mal als kleines Mädchen, erste Klasse, haben alle anderen angefangen, Flöte zu spielen. Mama, ich möchte auch eine Flöte haben, ich möchte auch Flöte spielen. Nein, das können wir uns nicht leisten. Und immer habe ich gehört, das können wir uns nicht leisten. Und da habe ich dann schon relativ bald gespürt, ich will das nicht so. Ich will auch was vom Leben abbekommen. Die anderen sind in Urlaub gegangen. Ja, und das höchste der Gefühle war, dass wir auf dem Teppich mal an einem Badesee gelegen sind. Ja, das war unsere Form von Urlaub. Ich kann das natürlich verstehen aus der Elternsicht heraus, dass sie uns nicht viel bieten konnten, weil die Mittel nicht da waren. Mein Vater war Eisengießer, also wirklich körperlich massiv und schwer gearbeitet. Und meine Mutter mit ihren 10 Kindern hier zu Hause war natürlich auch gut beschäftigt und hatte dann teilweise sogar noch eine Putzstelle angenommen. Ja, und diese Prägung, das können wir uns nicht leisten, dieses Mangeldenken und dieses Männerbild, das ich dann damals quasi von meinem Vater übernommen habe oder aufgedrückt bekommen habe, das habe ich natürlich dann auch, ja, ich habe gedacht, ich gehe in die große Freiheit hinein. Aber ich wusste damals noch nicht, dass es diesen Wiederholungszwang gibt und habe natürlich dann auch einen Mann geheiratet. Meinen ersten Mann, wo ich gedacht habe, alles easy, jetzt bin ich in der Freiheit, jetzt kann ich mein eigenes Leben gestalten. Aber meine Vergangenheit hat mich eingeholt. Und ich habe natürlich dann nach dem Resonanzgesetz, das wisst ihr wahrscheinlich alle, ziehen wir die Dinge an, nicht die, die wir wünschen, sondern das, was wir ausstrahlen, was in uns lebt. Und ich habe natürlich dann auch mir einen Mann angezogen, der vom Herzen her gut war, aber restlos überfordert war mit meiner Person und auch hier wieder körperliche Gewalt erlebt habe. Und da habe ich dann auch irgendwann gedacht, ich habe dann 2 Kinder aus erster Ehe. Und als diese Handgreiflichkeiten stattgefunden haben, habe ich gesagt, nein, das will ich so nicht. Ich habe es am Modell meiner Mutter erlebt. Das ist ein Drama hoch 10, auch was wir als Kinder miterlebt haben. Das will ich meinen Kindern nicht zumuten. Und habe dann eine ganz mutige Entscheidung getroffen und bin damals mit Sack und Pack mit meinen 2 Kindern und einem Koffer bei meinen Eltern vor der Tür gestanden und habe gesagt, ich werde diesen Mann verlassen, ich werde mich trennen. Ich habe erwartet, dass die sagen, ja Kind, komm rein, ruh dich aus etc. Meine Mutter hat zu mir gesagt, das muss man als Frau ertragen. Klar, sie kannte es nicht anders. Und mein Vater hat zu mir gesagt, diesen Mann hast du dir rausgesucht und bei dem bleibst du. So, da stand ich jetzt mit meinen 2 Kindern und dem Koffer vor dieser Tür. Und dann habe ich gesagt, nein, ich werde da nicht bleiben. Also ich durfte dann da sein und die haben natürlich dann auch mich aufgenommen und haben auch wirklich mich unterstützt, so gut es gegangen ist. Aber ich habe gespürt, die waren extrem im Zwiespalt, ja, mit ihren eigenen Themen und mit jemand, der jetzt da quasi aussteigt und das verurteilt und da Grenzen setzt. Ja, und so ging das dann und habe dann auch meine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, habe mich dann auf den Weg gemacht. Und da habe ich erst mitgekriegt, es gibt ja Möglichkeiten, es gibt ja Hilfen. Ich hatte das nicht mal im Bewusstsein, dass es Hilfen gibt. Also mit Bachblüten habe ich dann damals angefangen. Und dann irgendwann habe ich die klassische Homöopathie kennengelernt und habe da riesen Fortschritte gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, es gibt ja sowas wie Menschen, die dich durch den Prozess begleiten, also ein Coach, das, was ich heute mache. Und da ging es dann einfach erst mal ab, so ins eigene Leben. Und die allergrößte Aufgabe für mich war, mich aus meinem Mangeldasein befreien. Also hier oben mal anzufangen, ich darf anders denken, ich darf mein Leben auch selber gestalten, ich muss nicht nach dem Ursprungsmodell das alles machen. Ja, und das kann man sich natürlich auch vorstellen. Ich habe auch diese große Anzahl von Geschwistern. Ein paar wenige sind da gut auf dem Weg und die anderen sind einfach im alten Modell noch drin. Ja.
Und das muss man akzeptieren.
Und das muss man akzeptieren.
Ja, zulassen.
Ja. Und du aber weißt, es ging viel besser, es ging freudiger, es ging leichter. Du magst es ihnen vermitteln und sie wollen es nicht verstehen oder können es nicht verstehen. Es war dann auch so ein Prozess. So.
Du kannst es ihnen nur vormachen oder vorleben im Endeffekt.
Ja, das haben wir jetzt auch schon gelernt. Ja, also wirklich, genau. Das Vorleben klappt am besten. Mhm. Das Missionieren, nennen wir es einmal so.
Das ist hat noch nie geklappt.
Das haben wir nie gemacht, aber das funktioniert nicht. Ja. Ja, das steckt dann an. Ja, also wir merken das auch. Also wir denken jetzt auch größer. Und man merkt es dann, wenn dann dieser Gegenwind kommt, so mit, ja, was meint ihr, es wird nie klappen, dann versuchen wir schon immer herauszufinden, was da dahinter steckt. Und dann kommt man meistens drauf, okay, die können es gar nicht anders wissen, weil die haben diese Erziehung auch nicht gehabt, die haben diese falschen Erziehungen gehabt.
Ich glaube schon, sie können es wissen. Sie haben nur noch nicht die Offenheit dafür.
Genau.
Ja.
Der Leidensdruck ist noch nicht groß genug, sagen wir.
Manchmal denke ich mir, ist er eigentlich schon sehr groß, aber ja.
Ja. Da wollte ich euch dann fragen. Ihr kommt beide so aus Verhältnissen raus, wo man wirklich sagt, okay, da ist ein Leidensdruck da. Was genau war wirklich so euer Game Changer, euer Klick-Moment, euer Aha-Moment? Jetzt muss ich wirklich was anderes tun. Was war dieser Grund oder dieser...
Ja, also ich glaube, ich habe es schon erwähnt, bei mir war es, als ich grün und blau geschlagen wurde, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Und heute denke ich, wie kann man so bescheuert sein und so viel ertragen? Wenn ich mutig genug gewesen wäre, ich hätte schon viel früher Konsequenzen ziehen müssen. Aber ich habe immer gehofft, es wird schon besser und ich kann doch nicht der Kinder wegen. Und klar, und wir waren in einem kleinen Dorf, bin ich aufgewachsen, 2000 Seelen, ja, da kannte jeder jeden. Und das war natürlich dann schon, ich wollte für den Fall, dass ich ja falsch fühle und der andere, der Partner ja vielleicht recht hat, was tue ich dem anderen Partner an, wenn ich falsch fühle, ja, wenn ich falsch Zeugnisrede quasi so. Also da waren ganz viele komische Sachen im Kopf einfach so. Das Außen, die inneren Zwänge, die inneren Drängen und dann natürlich eben dieses seelische Leiden von dieser Entwürdigung. Also ich glaube nicht mal, dass es die blauen Flecken sind, die dann wirklich auf der Seele einen blauen Fleck machen, sondern tatsächlich so diese Übergriffigkeit, diese Missachtung, dieses Entwerten, das ist es, wo ich sage, nee, jetzt ist Schluss. Ja.
Und das ist die große Stärke heute ja auch bei dir, weil du die Menschen so begleiten kannst durch heftigste Prozesse, weil du eben Ähnliches erlebt hast. Ja. Ja. Und das ist so dieser Punkt. Man kann, glaube ich, nur ganz hervorragend helfen, wenn man wie Buddha, der musste auch in die unterste Kaste, und sich dort langsam wieder zu seinem Stand quasi hinaufarbeiten oder entwickeln, wie man das so sehen mag.
Aber bei dir war es ja auch so, Andreas, war einfach auch so von, ach, wenn ich dann mal im Urlaub wollte und gesagt, komm, ein schönes Hotel anmieten. Ach, mir tut es eine kleine Pension auch. Also ich habe nichts gegen eine kleine Pension. Aber ich habe einfach gemerkt, er hat sich gar nicht getraut, größer, fülliger zu denken und auch anzunehmen. Es war ganz spannend, wenn wir dann mal wirklich wenn wir dann in so einem Hotel waren und dann war natürlich ein super schönes Frühstücksbuffet, dann hatte Andreas zwei so kleine Marmeladetüpfchen auf den Teller genommen und ein halbes Brötchen. Da sage ich, Andreas, schau mal, was du hier alles geboten bekommst. Du darfst es nehmen. Ich bin heute nicht so hungrig. Also das war einfach noch dieses, jetzt ist die Fülle geboten, jetzt darfst du auch zugreifen. So dieses, ich erlaube mir nicht, in die Fülle reinzufassen. Ja? Und dabei ist das Universum und die Schöpfung nur pure Fülle. Ja. Ja? Aber das ist jetzt auch anders. Gell?
Das ist jetzt anders geworden.
Ja, genau. Und wir wollen euch natürlich noch nach eurer Geschichte fragen, wie ihr euch kennengelernt habt, weil ich habe es schon gehört und ich glaube, für die Zuseher und Zuseherinnen ist das auch nochmal eine berührende, mutmachende und schöne Geschichte.
Oh, danke.
Ihm noch erzählen.
Danke, Lisa. Ja, gerne. Dann beginne ich da mal,
oder? Ach, weißt du, wir haben uns... diese Geschichte ist schon ein bisschen abgefahren. Und ja. Man kann uns als Spinner abzeichnen oder abtun. Ist okay, darf jeder entscheiden, wie er das machen mag. Aber wir haben uns damals gefragt, wollen wir das öffentlich erzählen oder nicht? Und wir haben dann beschlossen, ja, wir wollen es öffentlich erzählen, weil wir, wie du sagst, Lisa, weil wir Menschen Mut machen möchten und den Glauben bestärken oder die Überzeugung stärken, es gibt für jeden Einzelnen eine Führung, eine geistige Führung, und wir müssen einfach nur die Ohren und die Herzen aufmachen, dann kann man sie wahrnehmen. Ich habe sie lang genug verschlossen gehabt durch mein Ego und habe gedacht, ich bin stark genug, ich kriege das alles selber hin, bis der Karren komplett an der Wand war. Aber das können wir jetzt gleich erzählen.
Schön, ja, schön. Ja, ich muss noch vorausschicken, ihr wisst es ja schon, ihr zwei, ich bin hellsichtig, seit ich auf diesem Planeten bin, hellhörend, hellfühlend, in der Fachsprache sagt man Synästhesist, da kommt doch Wahrheitserkenntnis dazu und so weiter. Und aus all diesen Kanälen beziehe ich Informationen und muss ich vorausschicken, damit man verstehen kann, was jetzt hier in dieser Geschichte passiert ist. Ich habe mit 24 Jahren entschlossen, jetzt bleibe ich allein, bis die Richtige kommt, bis die Richtige auftaucht und ich werde standhaft sein. Ja, und dann habe ich das gemacht, wurde 26, 28, mit 28,5 bin ich ins Allgäu umgezogen, weil ich mich verliebt habe in dieses Land. Und mit 30 habe ich dann mal so die geistige Welt gefragt, ja Leute, soll ich als alter Jungfer sterben? Wenn das so ist, gebt mir Bescheid, dann kann ich mich darauf einstellen. Und dann kam ein Bild aus der geistigen Welt im Tagbewusstsein. Ich sehe eine Frau von hinten mit langen Haaren, fast bis zum Steißbein, dicke, feste, geflochtene Haare, zwei Kinder, zwei Mädchen, einen Hund und ein gelbes Haus. Und ich, boah, schön, das wird sie sein. So werde ich sie zum ersten Mal sehen. Wir werden zwei Kinder haben, einen Hund und in einem gelben Haus wohnen, hat mein Kopf gesagt. Dann ist dieses Bild langsam verschwunden, als ich damals 30 Jahre alt war. Und dann sage ich noch im letzten Moment, halt, stopp, Moment, wann? Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, mit 32. Oh, nochmal 2 Jahre warten. Und dann, nur noch 2 Jahre warten, mache ich. Mit 32 Jahren sehe ich auf einer spirituellen Veranstaltung eine Frau. Von hinten, lange geflochtene Haare, fast bis zum Steißbein, schöne dicke Haare. Zwei Mädchen und ich wusste sofort, meine Güte, da steht meine Frau. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie sie von vorne aussieht, weil es war exakt dasselbe Bild so. Es war exakt dasselbe Bild, was mir vor 2 Jahren von der geistigen Welt eingespielt wurde.
Und jetzt dürft ihr mal raten, was er unternommen hat.
Ach, da bin ich sehr im Vertrauen, was die geistige Welt betrifft. Und ich habe gedacht, wenn das sein soll, dann wird das schon zusammenkommen.
Er hat gar nichts unternommen.
Ich habe gar nichts
unternommen. Gar nichts.
Nein,
einfach
das,
gar nichts.
Das Leben ist sofort angesprochen, aber...
Das Leben bringt ja alles. Genau. Und jetzt kommt es ja, wir haben uns dann verabredet, irgendwann dann mal. Und ich komme
Nein, du musst es schon richtig sagen. Nein,
das ist ja dein Part.
Du musst es schon richtig sagen. Wir hatten damals uns auch mal getroffen, also bei einer größeren Veranstaltung, wo die Kinder mit dabei waren. Und da hatte Andreas eine Kinderbetreuung für die Jugendlichen, hat er da Programm gemacht.
Ja, also Kinesiologie schon beigebracht für Kinder, also dass sie gleich mal richtig auf der Spur sein können.
Und meine Kinder haben dann mich gefragt, Mama, darf der Herr Andreas Pott uns mal besuchen kommen? Und dann sagt Andreas, nein, er hat gesagt, die Kinder kamen zu ihm und haben zu ihm gesagt, komm uns mal besuchen. Und dann sagt er, dann müsst ihr erst mal eure Eltern fragen. Nein, wir haben nur eine Mama, da müssen wir nur die Mama fragen. Ja, wer ist denn eure Mama? Ja, die da vorne mit dem langen Zopf. Und er, dum, dum, bum, bum. Und dann haben die Kinder mich gefragt, darf der Andreas Pott denn mal uns besuchen kommen? Dann habe ich offiziell die Erlaubnis gegeben.
Ja, und ich hab das nie gemacht, solche Dinge. Aber bei den beiden Mädchen war es natürlich dann schon anders. Waren ja quasi angekündigt, aber ich wusste nicht, dass sie schon da sind. Ich dachte, es werden unsere eigenen sein. Und dann komme ich zur Monika.
Wieder die Sache mit der Interpretation von geistigen Informationen.
Sache mit der Interpretation. Dann sehe ich, heute das Haus ist nicht gelb. Dann frage ich die geistige Welt, Fehler im System? Sie haben nichts gesagt. Dann bin ich rein. Wir kamen rasend schnell zusammen. Und 2 Wochen später, nachdem wir zusammen waren, kommt die Stadt Ravensburg. Also sie hatte ein Forsthäuschen. Mitten im Wald gehört der Stadt Ravensburg. Und es wurde eingerüstet. Wir hatten keine Ahnung davon. Die wollten das neu streichen. Und jetzt ratet mal, mit welcher Farbe.
Ja.
Gelb. Gelb. Ja, die rechte Braut führst du heim. Und der Hund war auch schon da. Und da hätte ich halt nachfragen sollen damals mit meinen 32 Jahren. Und jetzt kommt es von deiner Seite aus.
Ja, meine Geschichte ist auch eine ganz coole Geschichte. Also wir wussten nichts voneinander. Von seiner Wahrnehmung wusste ich natürlich nichts. Er hat ja auch nichts gesagt. Ich selber war in diesem Dorf. Da war ich die erste Vorsitzende von unserem Theaterverein. Und da gab es einen Lichttechniker. Und der Lothar, so hieß der, der war schon, wie alt war der, 55, 60, sowas. Der war wie so ein väterlicher Freund. Ich war ja schon geschieden. Ich hatte die Heilpraktiker-Ausbildung an der Backe. Ich hatte mit den 2 Kindern wirklich voll zu tun. Und der kam immer wieder und hat mir mal die Kinder abgenommen, dass ich lernen konnte. Und immer wieder hat er gefragt, hast denn jetzt einen Freund? Hast denn jetzt einen Freund? Und ich sage, nein. Ja, warum kriegst du keinen Freund? Du bist doch so eine attraktive Frau. Das muss doch möglich sein. Das sage ich, weißt, ich habe so hohe Ansprüche mittlerweile an einen Mann. Diese Ansprüche, also so ein Mann hat dann hohe Ansprüche an eine Frau und die Frau bin ich noch lange nicht. So, und der war wieder da und hatte die Kinder mal so ein paar Stunden abgenommen und am Abend erzählte mir, dass er, der hatte Diabetes, dass er seinen Diabetes neu einstellen muss. Und wird wahrscheinlich da in die Klinik gehen müssen und sage ich, ja, okay, melde dich halt einfach, wenn du wieder da bist. Also das war jetzt keine große Sache, das war irgendwie halt normal. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage später hatte ich in der Nacht einen Traum und ich hatte zum ersten Mal dann solche Wahrnehmungen und konnte es einfach auch, ich habe es gar nicht begriffen, was es für Angebote aus der geistigen Welt waren. Ich hatte einen Traum und ich sehe in dieser Traum eine Blutader, die pulsiert und dann sehe ich ein Stück Draht durch diese Blutader schwimmen und die war im Begriff, die Ader zu durchstoßen. Und in dem Moment, also es war die Stimmung allerhöchste Lebensgefahr. Ich habe kein Gesicht gesehen, gar nichts. Ich habe nur diese Blutader gesehen und ich wusste, es geht um Lothar. Und dann sehe ich den Andreas neben mir, den ich zu dem Zeitpunkt ja nur mehr oder weniger vom Sehen her kannte. Und der Andreas stand neben mir und hat mir geholfen, die Blutader abzubinden, damit da nichts Schreckliches passiert. Und wir sehen dann, dass der Draht die Ader durchstößt. Und dann sehe ich vom EEG die Nulllinie und ich wusste, Lothar ist tot. Und dann bin ich aufgeschreckt in der Nacht und dachte, oh, Lothar, was ist mit Lothar? Ach, so ein blöder Traum. Habe dann das Licht wieder ausgemacht und nächsten Morgen ist mir das nochmal ein bisschen nachgegangen. Habe es in die Schublade, schlechter Traum, geschoben. Und 2 oder 3 Tage später kriege ich einen Anruf von einer lieben Bekannten, die mich dann fragt, weißt du denn schon, was mit dem Lothar passiert ist? Da sage ich, wie, was ist mit dem Lothar? Ich hatte sogar den Traum schon vergessen. Was ist mit dem Lothar? Da sagt sie, stell dir mal vor, die Ärzte die haben einen neuen Herzkatheter bei ihm eingelegt und die mussten mit einem neuen Führungsdraht reingegangen und der ist ihnen quasi bei dieser Aktion abgebrochen. Und dann war mir klar, dass ich in der Sterbestunde mit dabei war. Und irgendwann, ich saß dann am Abend der Beisetzung, das war Wochen später, am Abend der Beisetzung saß ich in meinem Kellerraum unten an der Bügelmaschine und habe gebügelt und dann geht mir das Ganze nochmal so durch den Kopf. Und plötzlich, wie vom Donner bei Lothar, hat mir nie was erzählt, dass er diesen Herrn Pott kennt. Und dann höre ich von hinten rechts eine Stimme, die sagt, also da war niemand im Raum, dass die sagt, geh und ruf ihn an. So, und jetzt wusste ich nur, dieser Andreas Pott, der wohnt irgendwo im Allgäu, ich habe keine Adresse gewusst, gar nichts. Und nee, 9:30, ich kann doch nicht eine wildfremde Person nachts um 9:30 anrufen, geht doch nicht. Die Stimme nochmal, geh und ruf ihn an. Ha, spannend wäre es ja schon, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ah nee, ich traue mich nicht. Weil damals war ich noch nicht so tough wie heute. Und dann die Stimme ein drittes Mal, geh und ruf ihn an, aber so vehement, dass ich mich gar nicht getraut habe, noch sitzen zu bleiben. Ich hatte auch das Gefühl, es zieht mir jemand den Stuhl hinter meinem Allerwertesten weg. Und okay, ich gehe ja schon, laufe die Treppe hoch, renne ans Telefon, es war dann 10:10, sage, Entschuldigung, Auskunft, ich brauche irgendwo im Allgäu wohnt ein Andreas Pott. Kleinen Moment. Und dann, ich verbinde.
Ging schnell.
Dann kommt die Stimme vom Andreas und ich war völlig perplex. Und dann sage ich, Entschuldigung, Herr Pott, dass ich so spät anrufe. Ich wusste ja gar nicht, wie seine familiären Verhältnisse sind. Hatte ja keine Ahnung, dass er Junggeselle ist. Zwar gehofft, glaube ich schon, aber gewusst habe ich es auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich mich entschuldigt, dass ich so spät anrufe. Und dann sagt er, ja, was ist der Grund, warum rufen Sie so schnell an? Und ich habe dann gesagt, ich habe eine Frage gestellt und ich wusste nicht, wer diese Frage stellt. Also zu dem Zeitpunkt war diese Frage nicht mein Thema. Ich sage jetzt mal, es hat gefragt, Herr Pott, machen Sie Geistheilung? Und der Herr auf der anderen Seite sagt, ja, warum fragen Sie? Und ich hatte das Gefühl, ich flutsch in einen völlig anderen Raum rein und alles war plötzlich anders. Und dann habe ich erzählt, ja, ich hatte da einen lieben Freund und hatte den und die Wahrnehmung und das hatte ich das allererste Mal. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Und dann sagt er, also er sagt dann, ja, wissen Sie, im Traum, wenn die Seele sich vom Körper etwas löst, dann hilft man halt einfach, wo es Not tut. Also die Worte höre ich noch ganz deutlich in mir. Mhm. Und dann sage ich, ja, haben Sie denn den Lothar gekannt? Nein, aber ich habe ihre Not gespürt, dass Sie Hilfe brauchen.
Spannend.
Wie ist denn der drauf? Das war so. Also ich hatte ja noch keine Berührungspunkte mit so schrägen Menschen, die solche Wahrnehmungen hatten. Ja, aber dann ging es ziemlich schräg weiter. Also das war dann so der erste Punkt. Und dann war ich, glaube 2 oder 3 Tage später, war ich in einem klassischen Konzert. Da haben sie den Feuervogel gespielt. Ich war ganz alleine dort und habe mich hingesetzt, wollte mich ganz auf die Musik einstimmen. Und die Musik hat angesetzt. Und bei mir läuft ein Film aus einer Indianer-Inkarnation ab, wo wir ein Ehepaar waren und auch ein Kind hatten. Das Kind ist übrigens heute wieder unsere Tochter, unsere jüngste Tochter.
Und vielleicht können wir das noch zufügen, wir sind das 8. Mal zusammen. Mhm. Ja, also wir waren schon oft auf diesem Planeten, aber das 8. Mal zusammen, um gemeinsam zu wirken.
Ich natürlich noch nicht. Ja.
Habt ihr alle jeden... Leben gesehen oder wisst ihr nur die Anzahl? Das hätte mich noch interessiert.
Einige haben wir gesehen. Und jetzt kommt die erste,
genau. Da war eben Andreas ein Mann oder mein Mann, nicht ein Mann, sondern mein Mann. Und die Männer, die Indianer, die gingen auf Büffeljagd. Und Andreas war damals auch nicht so praktisch orientiert. Er hat andere Fähigkeiten. Ja,
also das Spannende ist, unser Schwiegersohn ist Wasserbüffelzüchter. Ja, aber Büffeljagd, nein, danke, ist nicht meins.
Ja, auf jeden Fall haben sie ihn rücklings auf dem Pferd zurückgebracht, tot. Und ich sehe dann, der Indianerstamm, der ist weitergezogen. Mein kleines Kind und ich, wir sind ganz am Ende von diesem Treck gewesen und auf so einer Anhöhe war so ein Scheiterhaufen aufgebahrt und Felle und darauf der Leichnam von Andreas. Und der Zug ist weitergegangen und ich sehe, wie 2 Indianer dann zu diesem Feuer oder zu diesem Scheiterhaufen da reiten und das Feuer entzünden. Und dann sehe ich, wie diese Rauchspaten hochgehen. Und in dem Moment, also jetzt wird es echt ein bisschen spacey, ging der Himmel auf und eine riesengroße Lichttreppe kam von oben runter. Und ich habe das noch nie zuvor, solche Wahrnehmungen gehabt. Also ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und da sind zwei lichte Wesen, wir würden wahrscheinlich Engelwesen sagen, sind auf dieser Treppe heruntergekommen, haben den Andreas in die Mitte genommen, sind mit ihm ein paar Stufen höher. Er dreht sich dann nochmal um und wirft mir mit seinen Blicken gibt er mir zu verstehen, es ist alles in Ordnung, geh deinen Weg weiter. Und dann sind die hochgelaufen und dann macht der Dirigent bim, bim und die Wolkendecke geht zu und alles ist, und ich war voll mit Tränen überströmt. Meine Sitznachbarn haben wahrscheinlich gedacht, dass mich die Musik so berührt hat. Aber das war das erste Mal, dass ich so eine Sichtung hatte. Und natürlich eben war es auch sehr berührend. Ich konnte auch lange nicht ohne Tränen diese Geschichte erzählen, weil sie wirklich mich so, so tief angerührt hat. Sie als Indianer gesehen und wir waren ein Paar, sie hatten ein blau-weißes Stirnband. Ja, blau-weiß ist meine Lieblingsfarbe, sagt er dann noch. Und dann sagt er, ach, wissen Sie, Frau Pott, nein, damals hieß ich ja noch nicht Pott, ach, wissen Sie, Frau Meschenmoser, wir kennen uns ja eh schon. Dann dachte ich, was ist das jetzt für eine blöde Anmache? Also ich habe es als Anmache empfunden. Er hat natürlich schon die Information gehabt, dass wir in verschiedenen Inkarnationen zusammen waren. Und da sagte er, Ihre Aura ist so orange, da kommt noch ganz viel Veränderung auf Sie zu. Dann dachte ich, meine Güte, was ist das? Was habe ich mir denn da angeangelt? Ja. Aber zu dieser Sichtigkeit, ich hatte tatsächlich einen kurzen Moment, hatte ich dann den Eindruck, will ich das? Will ich einen Partner, der diese Dinge sieht? Und dann dachte ich, ich habe ja nichts zu verstecken. Also bezüglich meiner Person, ich habe nichts zu verstecken und wenn er Dinge sieht, dann muss er fertig werden damit. Also war das Thema klar, ganz gleich gegessen.
Ja, und vielleicht auch das gleich, wenn ich das einwerfen darf. Ich sehe die guten Dinge, die positiven, auf denen sich aufbauen lässt. Mich interessieren dunkle Flecken in der Seele 0,0. Ich habe auch welche. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht irgendwelchen Schmarrn mal in seinem Leben gemacht hat. Und aus dem Grund, ich bin ja kein Heiliger, um Himmels Willen, sondern ich habe dieses Geschenk mitbekommen mit dieser Hellsichtigkeit, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Und ich ja auch schon damit arbeite, seit ich ein Teenager bin, weil natürlich die Clique immer kam, Andreas, wie siehst du das? Soll ich dies machen? Soll ich das machen? Mhm. Und ich konnte halt dann Rat weitergeben aus der geistigen Welt. Nicht mach es oder lass es sein, sondern immer den Rat geben.
Aber das war nicht so selbstverständlich, dass du das so in die Öffentlichkeit
gebracht hast. Nein, überhaupt nicht. Ach du meine Güte.
Es wäre vielleicht auch noch eine Story.
Mhm. Nur in der Clique, nur im kleinen Umfeld. Mhm. Aber als ich mich dann entschlossen habe, das zum Beruf zu machen, eigentlich hat die Monika entschlossen, es zum Beruf zu machen, den sie gesagt hat, ja, Andreas, du musst doch raus mit den Fähigkeiten.
Bei mir war ja klar, jede Gabe ist eine Aufgabe. Und das, was dich als Mensch ausmacht, jetzt natürlich auch für jeden Zuhörer und Zuschauer, das, wo du dein Potenzial hast, deine Fähigkeiten, deine Freude dran hast, ja, etwas, was dir ganz leicht von der Hand geht, da musst du genau hinschauen, und weil da liegt deine Aufgabe
drin. Und das Schöne ist, wenn die Leute mir erzählen, na, ich weiß nicht, soll ich dies oder das machen, dann ist es so einfach, wenn sie eins von den 2, 3, 4 oder 5 Dingen erzählen, bei einer Sache leuchtet die Aura. Mhm. Ja, und dann kann man dir einen Rat geben und einfach sagen, du pass mal auf, bei der Geschichte, da strahlst du. Da vibrieren deine Zellen 3.000 bis 6.000 Mal schneller pro Sekunde. Also ich würde sagen, geh mal diesen Weg weiter.
Ich glaube sogar, man muss nicht mal hellsichtig sein, um das zu sehen. Du musst nur in die Augen gucken von Menschen. Wenn die Augen anfangen zu glitzern und zu blinken, dann weiß genau, geht in die Richtung.
Ja. Geht nur am Telefon, schwierig.
Ja, Telefon
kann. Genau, da kann ich dann über die Ferne das sehen.
Ja, und so ein wirklich in die eigene Berufung reingehen, das bedarf schon Mut.
Oh ja, und vielleicht war es so, wenn ich das noch kurz erwähnen darf. Leute, ich hatte so Angst. Ich hatte Angst. Ich habe gezittert. Und Monika sagt, nee, du schreibst jetzt mal eine E-Mail über deine Fähigkeiten, wie du arbeitest, ja schon seit Jahrzehnten.
Wir bringen das raus. Wir hatten da schon die Akademie.
Die gibt es seit 1999.
Genau, da hatten wir sie schon 2, 3 Jahre oder so, glaube ich, war das.
Zwei. 3 Jahre. Ja, ja, ich müsste mal nachgucken, aber nicht länger.
Und da haben wir halt ganz konventionelle Trainings gemacht, Kommunikationstraining, Intuitionstraining haben wir auch gemacht, aber da haben wir natürlich nichts, oder Andreas hat nichts von seinen Fähigkeiten erzählt. Das war alles irgendwie so unter vorgehaltener Hand.
Außer, als wir zusammenkamen, habe ich dir ja erzählt, was so abgegangen ist, feinstofflich. Und dann hast du gesagt, erzähl es doch mal meinen Schwestern.
Ja, du hast es von dir aus nicht erzählt.
Nein.
Ich habe dich immer zwingen müssen.
Sie hat mich immer zwingen müssen, genau. Mit Liebe.
Ja. Und hat man manchmal ganz gut.
Dann hat sie die Schwestern eingeladen, die davon wissen wollten. Da waren 3, 4 Schwestern da. Und dann habe ich eben so die Dinge erzählt, was feinstofflich passiert, von Naturwesen, von wiederholten Erdenleben und so weiter. Und dann haben die Schwestern gesagt, darf die und die auch mal kommen.
Meine Freundin, meine Nachbarin.
Dann waren es 8 oder 10, dann waren es 12, 15, irgendwann 24. Dann hat sie immer das Wohnzimmer ausgeräumt.
Jedes Wochenende habe ich mein Wohnzimmer ausgeräumt.
Ja, es war so nett.
Und es war nicht nett.
Für mich schon. Es war nett, es war einfach nett. Und das war alles so schön hergerichtet. Ja, und dann kam der Tag und ich habe eine E-Mail geschrieben, wo ich über diese Fähigkeiten spreche, wen ich schon beraten habe und so weiter. Und dann sagt dir Monika, jetzt schickst du es raus. Also, nee, kann ich. Wie, du kannst nicht? Nee, ich kann nicht auf den Enter-Knopf drücken. Die Menschen melden sich jetzt alle vom Newsletter ab, das wird unser Niedergang sein. Da wird sich niemand mehr melden bei uns, ich kann das nicht.
Ja, in seinem Weltbild war einfach, Menschen mit diesen Fähigkeiten werden in der Gesellschaft nicht ernst genommen und war bedingt ja auch wichtig.
Also damals vor 20 Jahren
Im Geschäftsleben, im Business, wenn du wirklich Business machen willst, hat es gar nichts zu suchen.
Da warst du schnell auf schwarzen Listen.
Da hat es alles schwarz
zu sein. Ja. Ja, also wir waren eine der Ersten, die vom Resonanzgesetz erzählt haben. Ja. Vom Gesetz von Ursache, Wirkung, Gesetz der Bewegung, Gesetz der Schwere. Und da haben die Leute damals noch 1000 Fragezeichen im Gesicht gehabt, weil das einfach nicht en vogue war. Heute sagst du, ach, ich bestelle mal ein bisschen im Universum und niemand schaut dich schief an. Hast du das vor 20, 25 Jahren gesagt, haben die Leute gemeint, du müsstest mal in die Psychiatrie.
Ja, auf jeden Fall hat er den Newsletter geschrieben, hat einen Zitterer gekriegt und sagte, ich kann es nicht rausschicken.
Drück du auf Enter.
Und dann habe ich auf Enter gedrückt, dass das Ding rausging und dann
Lag schwitzend im Bürostuhl drin, schwitzend.
Wenige Minuten später kamen schon die ersten Rückantworten.
Und ich sagte zu ihr, Monika, bitte liest du es erstmal für dich und dann lies vor, bitte sei der Puffer. So, dann.
Also, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt sagt, oh, der hatte auch wirklich Schiss. Wow.
Komfortzone, Leute.
Es ist wirklich, wenn du aus der Komfortzone rausgehst, da brauchst du ein Päckchen Mut. Aber du wirst immer belohnt, wenn du aus der Komfortzone rausgehst. Nur du kriegst die Belohnung hinterher, nicht vorher. Und deshalb musst du erst deine Leistung bringen. Und Andreas hat es dann also geschehen lassen. Die Rückantworten kamen. Und die ersten 2, 3 waren dann gleich, ich habe es doch immer schon gewusst, ich möchte gerne einen Termin bei Ihnen.
Und dann kamen zig Termine und dann hat meine hellseherische Fähigkeit in Business quasi begonnen und ich berate heute dankenswerterweise Menschen aus 4 verschiedenen Königshäusern, Prinzen, Prinzessinnen. Wenn die mit dem Rolls Royce kommen, ist es immer ein Fest für die Kinder, weil die haben einen Butler, die die Tür öffnen. Ein gescheites Auto, genau. Oder Global Player, also Milliardenunternehmer von börsennotierten Unternehmen. Supermodels haben wir, bekannte Schönheitschirurgen und natürlich Menschen wie du und ich, weil wir sind ja alle Menschen. Ja, aber wie die zum ersten Mal kamen, da ging mir schon die Pumpe, bis ich gemerkt habe, meine Güte, die kaufen beim selben Bäcker die Brötchen. Die sind nicht anders. Ne? Wir geben immer nur so viel Autorität rein. Nein, wie auch wir hier oder auch jeder Zuseher, wir sind ganz normale Menschen und ein Titel sollte uns nicht verändern.
Im Gegenteil, sollte uns auffordern, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja.
Ja, danke, ihr beiden. Also das war jetzt schon mal wieder sehr, sehr spannend und schön für mich zu hören an dieser Stelle. Und es macht auch mir schon wieder Mut, wenn ihr das alles so erzählt. Ja, ihr folgt halt eurer Seelenbestimmung. Und das ist ja das, wo wir die Leute auch ermutigen wollen, weil dann geht es ja, okay, erstmal muss man sich seinen Ängsten stellen, aber dann läuft es ja auch und dann ist man ja irgendwann auch in der Leichtigkeit und macht das, was man wirklich möchte
Es ist meistens nur eine Membran. Es ist eine Membran, die uns irgendwie stoppen will, hindern will. Oder wie ein Kreidestrich. Spring mal über den Kreidestrich. Nee, ich traue mich nicht. Hey, du, das ist ganz einfach. Nee, das ist doch der Kreidestrich. Ich traue mich nicht. Ja, so einfach ist es meistens. Aber wenn man es dann mal gemacht hat, bam, dann geht's. Wir stehen auf Bühnen. Wir waren im Velodrom. 8.500 Leute. Das erste Mal, wenn du da rausgehst. Boah, Wahnsinn. Tobi Beck war dort auch Sprecher. Dann waren wir in der Filderhalle, heißt es so, bei Stuttgart. Da war der Vorsprecher Dirk Kräuter. Wir waren dort auch eingeladen. Boah, Dirk Kräuter. Und wir haben doch nichts zu sagen, dachten wir. Nein, jeder von uns hat was zu sagen, weil jeder seine Geschichte hat. Und das ist es, glaube ich, auch, wenn wir diese Offenheit haben und unsere Geschichte erzählen. Andi, Lisa, ihr wisst es doch. Dann hören die Menschen plötzlich zu, weil sie eine ähnliche Geschichte haben. Wir sind ja alle gleich. Ja, oder geistig gesehen, wir sind alle Brüder und Schwestern aus dem Geiste und haben uns halt die Erlaubnis erbeten, dürfen wir bitte hier runter auf den Planeten Erde, um uns weiterzuentwickeln. Wir bräuchten im Prinzip nur 10 Erdinkarnierungen, dann könnten wir wieder Schritt für Schritt nach zurückgehen, aber die meisten waren schon 60, 70 Mal da,
oder noch mehr.
Haben aber nichts dazugelernt. Leider nein, sie sind immer in der Matrix geblieben und deswegen schaut out auf euch, dass ihr den Mut habt und sagt, hey, wir machen diesen Berufungskongress. Das ist so schön, weil ihr den Menschen Mut gebt, raus aus ihrer Komfortzone.
Raus aus der Matrix, wie du sagst. Ja.
Genau, raus aus der Matrix. Weißt du, ich glaube auch, dass wir... oder dass wir als Menschheit oder als Gesellschaft viel zu viele Masken tragen. Wenn jeder von uns einfach zu dem steht, wie sein Lebensweg ist, ja, also wir wurden in unserem Dorf, wurden wir auch als die asoziale Familie hingestellt, weil wir so viele Kinder waren. Und mein Vater und meine Mutter, die haben peinlichst genau drauf geguckt, dass die Schuhe geputzt sind, dass die Fingernägel sauber sind, dass wir ordentlich gekleidet sind, dass wir immer mit gekämmten Haaren außer Haus sind. Also asozial im Sinne von äußerem Erscheinungsbild war definitiv nicht. Aber in den Köpfen so viele Kinder zu haben, ist asozial. Und ich glaube, wenn wir lernen oder den Mut haben, zu uns selber zu unserer eigenen Geschichte zu stehen. Und wenn nicht alles super war, aber das ist unser Weg. Wir müssen einfach aufhören zu vergleichen. Wir brauchen uns nicht zu vergleichen, weil diese Kraft, diese Energie, die wir aufbringen, um unsere Maskerade aufrechtzuerhalten, das nimmt uns so viel Power weg vom eigentlichen Weg, anstatt zu sagen, wow, was habe ich hier alles gelernt? Also im NLP heißt, was ist das Gute am Schlechten? Ja? Was ist, wenn, als wir die Übung damals gemacht haben mit den Leuten, da ist jetzt jemand arbeitslos. Oh, Drama, Drama. Okay, lass uns einen anderen Blick drauf werfen. Was ist das Gute am Schlechten? Und plötzlich kommen ganz viele positive Aspekte. Und so können wir es doch jetzt mit dieser Corona-Geschichte, wo alles im Wandel ist, ja, wo kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, wo die Berufe nicht mehr die Berufe sein werden in wenigen Jahren, die wir heute noch kennen. Es werden Berufe sein, die haben wir noch nicht mal kreiert. Ja.
Das ist so wichtig. Professor Dr. Viktor Frankl hat das geprägt, diesen Satz, da gibt es auch das Buch, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er ist den Nazis immer wieder von der Schippe gesprungen. Der war, ich glaube, in Dachau sogar oder Auschwitz. Mhm. Und der sollte mehrmals in die Brennkammer kommen. Und immer wieder hat er es gerade so vom Leben geschenkt bekommen, dass er es nicht musste. Und Monika und ich sind Logotherapeuten, unter anderem auch. Wir haben sehr viele Berufe gemacht. Und wir sind da sehr begeistert von seiner, von seinen Aussagen.
Ja, auch gut. Er einfach,
schön.
Seine Grundthese ist einfach, du musst die Sinnhaftigkeit erfassen in deinem Leben.
Um den Sinn.
Ja? Es geht immer um den Sinn. Und selbst wenn dein Ego jetzt sagt, boah, ich möchte eine Karrierefrau werden, du hast aber 3, 4 Kinder zu Hause oder auch nur ein Kind und das Kind braucht dich jetzt zu Hause, dann ist die Sinnhaftigkeit, dass du zu Hause bei den Kindern bist. Ja? Also es geht einfach darum, den Sinn zu erfassen. Wir müssen dem Leben keinen Sinn geben, der ist schon vorgegeben, wir müssen ihn nur ergreifen.
Ja. Ja, guck mal, das ist von Viktor Frankl. der sagt, wir bestehen aus Körper, ne, das ist der Fleischpoppel, dieser Zellhaufen oder Knochensack. Ja. Dann gibt es die Seele und hier sind die ganzen Charaktereigenschaften drin.
Und die Emotionen.
Die Emotionen, genau. Mhm. Und hier haben wir den Geist. Und das ist jetzt was ganz Spannendes. Geist ist ewig. Immer. Ja. Und hier ist die Liebe zu Hause. Dieser Geist ist immer gesund, ist immer heil, kann niemals krank werden und ist verbunden mit der Urquelle. Und vielleicht habt ihr schon mal Leute erlebt, also innerhalb eures Körpers, die kommen in einen Raum rein und ihr habt den Eindruck, jetzt ist der Raum heller. Warum? Weil die keine Blockierungen in der Seele haben. Gehen die wieder raus aus dem Raum, hast du den Eindruck, oh, jetzt ist der Raum wieder dunkler geworden. Warum? Weil die mit ihrem großen Licht wieder gegangen sind. Ich habe gehört, es soll aber auch Leute geben, wenn die den Raum verlassen, wird der Raum heller.
Alles ist froh, ja. Das gibt es auch.
Ja, das gibt es auch. Und vielleicht noch als letztes zu diesem Viktor Frankl, weil ich finde es so mega. Er spricht ja, wenn wir hemmende Glaubenssätze haben, ja, und zwar diese Kernglaubenssätze, nicht die stützenden Glaubenssätze, die Kernglaubenssätze, wenn wir innere Sabotageprogramme haben, falsche Denkmuster, dann haben wir natürlich in der Seele ganz viel, ich nenne es jetzt mal Unrat. Und je mehr Unrat da drinnen
man
ist...
Man könnte auch Blockaden sagen.
Wir bleiben bei Blockaden. Je mehr Blockaden wir haben, guck mal, wie kann dann denn dann der Geist noch zum Körper vordringen?
Ja, macht Sinn. Ja.
Und das ist unsere Berufung. Die Menschen wieder zurückzuführen, sie wieder zu verbinden mit ihrem Geist, sogar, dass der Geist wieder Zugang hat zu diesem Körper. Und dazu zählen die Methoden, die wir eben anbieten können. Und plötzlich sind diese Dinge wumm, weg und die Menschen können befreit in ihr Leben.
Der Geist lenkt ja auch. Der Geist lenkt ja auch das Leben.
Immer.
Man hat immer ja alles in der Hand. Da sagt man immer wieder, wenn man in die Eigenverantwortung geht, geht man halt davon aus, dass der Geist ja quasi das alles lenken kann. Und wenn, wie du sagst, zu viele Schlacken oder zu viele Blockaden da drinnen sind, hat man keinen Zugang mehr, dann kann man den Körper gar nicht mehr beherrschen und dann übernimmt wahrscheinlich auch der Körper diese Funktionen auch und man wird dann krank. Also so kann man es ja...
Der Kopf quasi, ne? Der Verstand, der ist für Nachfolge gut, aber der Verstand liefert keine Energie. Ja. Albert Einstein hat gesagt, wir haben den Diener zum Herrn gemacht, also den Verstand zum Herrn. Und du sagst es genau richtig, Andi, der Geist ist der Herr, der den Verstand führen soll.
Es ist ja sogar in der menschlichen Physiologie sichtbar, die Nerven reagieren ja oder funktionieren über Lichtimpulse. Ja? Und wenn jetzt von diesem spirituellen Aspekt, von dem Geist, der pures Licht ist, zu wenig quasi Licht in den Körper reinkommt, weil zu viele Blockaden drumherum sind, müssen sich auf der physischen, auf der körperlichen Ebene ja quasi erstmal sind es emotionale Blockaden, Ängste etc. Und dann, wenn die lang genug aufrechterhalten bleiben, auf der physischen Ebene muss sich dann Krankheit zeigen. Das ist nichts anderes wie eine Blockierung der Lebensenergie. Und wenn die Blockaden aufgelöst sind, dann kann dieses Licht aus diesem spirituellen Aspekt, der die Sinnhaftigkeit beinhaltet, natürlich wieder durchscheinen und dann flutscht die Sache wieder, dann springt der Mensch wieder.
Da sind wir dann auch bei der Geistheilung. Ja.
Ja, oder bei, du hast es ja gestern gehabt, bei TCM, also traditionellen chinesischen Medizin, ist es ja das, ich habe ja über das Qi gelernt, das erinnert mich jetzt daran. Die bauen ja darauf auf, dass das alles für Energie
ist. Es ist im Prinzip der gleiche Ansatz, nur eine andere Art, aber halt die gleiche Philosophie oder die gleiche Ansatz, das gleiche Konzept dahinter.
Ja. Ja, so wie wir das menschliche Blutsystem haben, so haben wir natürlich auch das energetische System. Und hier die Hauptschlagader quasi dieses energetischen Systems ist die Qi, ist das Qi, also die Lebensenergie. Und das wird quasi genährt über die Aura und die Aura ist ganz eng in Verbindung mit diesem spirituellen Aspekt. Wir spielen alles zusammen, ja. Und darum zeigen sich die Blockaden ja auch, die auf der körperlichen Ebene erscheinen, erstmal in der Aura. Und hellsichtige Menschen können das sehen und können hier das ein oder andere wirklich abfangen, wenn der Mensch tatsächlich einfach auch die Blockaden löst oder Umstellungen in der Ernährung also macht. Oder
Storytelling, vor kurzem, ich sehe einen Mann und ich sehe die Form, dass er das Vorstadium von Krebs hat. Das ist eine bestimmte Form, die ich dann in der Aura sehe. Der Mann war nicht so offen, aber ich habe seine Frau angesprochen und habe gesagt, du kennst meine Arbeit, ich habe den und den Eindruck. Dann sagt sie mal, danke Andreas, ich werde ihm das schonend beibringen. Hat sie auch getan und tatsächlich, sie kannten jemanden, der schulmedizinisch arbeitet, der Krebs im Vorstadium erkennen kann, sind dorthin gefahren in die Schweiz und siehe da, Krebs im Vorstadium. Dann hat ein bestimmtes Mittel bekommen und zack, weg war er.
Super. Also nicht weg war er,
also der Krebs war weg.
Das könnte man schnell anders verstehen.
Ja, das war so spannend. Mir fällt nämlich die ganze Zeit noch was ein, was ich irgendwie fragen möchte oder was noch gefragt werden soll. Andreas, du lest Seelenpläne von Menschen auch aus. Dazu möchte ich noch genaueres wissen, weil es, glaube ich, auch zum Thema Berufung ganz gut passt. Was siehst du denn in diesen Seelenplänen der Menschen? Ist da schon so viel festgelegt? Ich weiß, dass wir schon einiges vorher festgelegt haben, aber ich glaube noch nicht alles, oder?
Ja, wir können uns jederzeit verändern und deswegen kannst du die Zukunft schlecht voraussagen, weil ja, es gibt das Ego, es gibt unsere Wünsche, die Bedürfnisse etc. Jedoch haben wir unsere Autobahn. Jeder Mensch hat seine Grundstruktur und du entscheidest, bleibe ich am Standstreifen stehen oder nehme ich die Überholspur. Ja, das kann jeder frei entscheiden. Und wenn ich in die Seelen schauen darf der Menschen, was immer ein Geschenk für mich ist, dann kann ich unter anderem die Kernkompetenzen eines Menschen sehen. Die Kernkompetenzen. Natürlich auch alle anderen Anlagen, Fähigkeiten, Stärken, Begabungen. Aber was sind so die Kernelemente von einer Person? Oder wo hat er die Innovationskraft für Neues? Wo kann er genial werden? Wie kann er seine Genialität hier auf diesem Planeten ausleben? Dann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, in die Richtung Lebensaufgaben.
Ja.
Mission. Für was sind wir angetreten? Ich habe als Kind, das ist natürlich dann auch die Mission, die dunkle Seite gesehen als Hellsichtiger, aber auch die lichte Seite. Und ich mag gar nicht erzählen, was in der dunklen Seite los ist. Katastrophe. Aber es hat Jahrzehnte gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich nur die lichte Seite bitten brauche, mal dafür zu sorgen, dass die dunkle Seite dorthin kommt in meinem Umfeld oder für andere, wo sie hingehört.
Ja, das ist eben auch etwas, keiner will es im Prinzip sehen und trotzdem ist es da. Und durch das, dass Andreas diese Fähigkeit einfach auch hat, eine riesengroße Hilfe für Familien, für Einzelpersonen, für ganze Unternehmen, wenn im Prinzip nichts anderes mehr funktioniert, wenn du eine ordentliche Arbeitshaltung hast, wenn dein Finanzsystem einigermaßen geordnet ist, gute Leute hast und trotzdem ist der Karren an der Wand. Und dann, spätestens dann, muss man natürlich auch an feinstoffliche Dinge denken, Energien denken, die hier einfach von anderen Ebenen her blockieren. Und wir haben es selber in unserer Akademie auch erlebt vor vielen, vielen Jahren. Und das war im Prinzip einfach auch der Punkt.
Die Initialzündung, in diese Richtung zu gehen.
In diese Richtung eben, das nicht einfach nur auf die Seite zu schieben, sondern okay, da kann man auch den Menschen riesengroße Unterstützung geben.
Ja, da kommen zum Beispiel Spitzensportler, Olympiamedaillengewinner, die sagen, wieso habe ich jetzt immer Pech, das kann doch nicht sein. Und dann finden wir das Thema Fremdenergie, dann wird es freigeräumt und dann landen die auf Platz 1. Also ihrer Leistung entsprechend auf dem richtigen Platz. Ja, aber nicht nur für was bist du angetreten, sondern auch, wie kannst du es erden? Wie kriegst du deine Lebensaufgabe auf den Boden? Und da musst du jetzt nicht zaubern oder Magie machen oder sonst irgendwas. Nein, es ist nur eine Verhaltenssache. Vielleicht einfach nur eine Verhaltensveränderung und dann läuft die Sache. Das ist so spannend in diesen Seelenplänen. Oder wo die Leute sagen, das ist eigentlich die Honorarnote für das komplette Seelenplan-Reading, die Entscheidungsfindung. Wir machen so viele Fehler im Laufe unseres Lebens und die Matrix hat null Interesse daran, dass wir erfahren, wo ist denn unser Entscheidungsschalter? Und bei jedem Menschen ist der anders. Ja, sie reagiert anders als ich. Wir gehen jetzt nicht ins Detail. Aber jeder hat so seine andere Entscheidungsthematik. Und diese Entscheidungsfindungsstrategie ist so wertvoll. Nie wieder Fehler machen. Bis zum Lebensende. Keine Fehler mehr. nicht mehr den Kopf blutig schlagen. Und mir sagen dann oft Leute, ja, aber Fehler machen ist doch wertvoll, ist doch sinnvoll, so finde ich doch meine Aufgabe. Ich war in der Obdachlosensiedlung und viele sind da wahrscheinlich gestorben, weil sie immer wieder dieselben Fehler gemacht haben, weil sie nicht auf diese Instanz in sich, die bei jedem anders ist, geachtet haben.
Du wolltest was sagen? Ja gut, wir haben zweierlei Möglichkeiten zu lernen, entweder freiwillig oder dann einfach mit entsprechendem Nachdruck vom Leben.
Sehr gut.
Und wenn jemand sich entscheidet, ich mag lieber oft eine blutige Nase, dann ist es eine Entscheidung. Was ich jetzt gerade vorher noch sagen wollte zu der unterschiedlichen Entscheidung, also wie muss ich Entscheidungen treffen, da wir zwei völlig unterschiedlich sind. Da wir völlig unterschiedlich sind, war ich total glücklich zu erfahren, wie meine Entscheidungsfindungsstrategie ist und wie seine ist. Also wie ist er, wie bin ich gewollt, wie soll ich reagieren? Und das war für mich eine totale Erleichterung.
Und auch Verständnis
und für Verständnis mich. Eben ja. auch und extrem viel Entspannung in der Partnerschaft, weil er hat halt einfach so, er tickt so anders und ich dachte immer, er macht es halt nicht richtig.
Eben, genau, weil wir ja immer von uns ausgehen. Ja. Jeder Klient sagt mir, aber so sind doch alle. Dann sage ich, nein, so bist du. Aber nein, so sind doch alle.
Also das kann ich ganz Stress rausnehmen.
Du bist so, weil das Leben dich so wollte. Ja? Oder die Urquelle oder das Universum oder wie du das sehen magst. Und es ist eingeprägt bis in deine DNA, so wie du vom Leben gewollt bist. Dann schauen wir uns an die Geldlinie, die ganzen Business-Themen, Karriereplan. Was darfst du machen, damit es einfach leichter fließt, damit du in die Fülle kommst und nicht nur in die materielle Fülle, sondern auch in diese immaterielle Fülle, in die Werte etc. Ja. Weil, du wolltest was sagen?
Ja, zum Beispiel, es gibt ja auch immer wieder Paare, die kommen oder Personen, die kommen und sagen, bei mir klappt es einfach nicht mit den Männern oder den Frauen. Ja. Und in dem Seelenplan, da kannst du natürlich sogar auch sehen, welche Qualitäten braucht dein Partner, der wirklich zu dir passt.
Nur zwei Aspekte, das ist der Schlüssel. Wenn er diese zwei Aspekte hat, der Partner, dann passt das ideal zu deiner Aura. Das heißt nicht, wie musst du sein, sondern wie muss der Partner sein. Das ist das Schöne an dieser Sache. Und viele, viele andere Dinge natürlich auch noch, vielleicht noch das eine, es beginnt ein Dekonditionierungsprozess. Ja. Wir sind ja alle zukonditioniert, betoniert.
Komplett voll mit Programmen und Konditionierung.
Und von Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma, Opa, Onkel, Tante, Nachbar, Lehrer, Polizei, Gesellschaft, Kirche und was es noch so alles gibt. Oh, Himmels Willen. Ja. Bitte?
Bildung kommt auch noch dazu.
Ja, ganz genau. Ja, unglaublich, was ist da nicht alles falsch draußen? Genau.
Gesundheitssystem.
Ja, so. Und dann hört die Zelle, das Zellbewusstsein hört die Wahrheit und sagt, hey, da draußen spricht einer und sagt, wie wir gemeint sind, aber so wollen wir doch sein. Und dann schmeißt das Zellbewusstsein alles über Bord, was dem, der du wirklich bist, entgegensteht. Ein Dekonditionierungsprozess beginnt. Und wenn man sagt, hey, ich will da schneller durch, dann ist es so wunderbar mit der Monika, weil sie an die Kernglaubenssätze geht. Es gibt so viele stützende Glaubenssätze, aber kaum jemand geht an den Kernglaubenssatz. Und die Monika hat ein Händchen, ein Gespür dafür, diese Kernglaubenssätze zu entdecken und aufzulösen.
Auch nicht ganz easy, weil die sind ja natürlich durch ganz viele, wie du sagst, stützende Glaubenssätze, ist der quasi gut eingemauert und gut, der nicht so schnell erschüttern kann, weil unser Weltbild ist auf diesen Kernglaubenssatz aufgebaut. Und wenn der quasi
stürzt,
dann muss ich irgendwie ein neues Weltbild aufbauen. Und viele Menschen wollen lieber das Alte, auch wenn es noch so falsch ist, beibehalten, bevor sie sagen, okay, ich gehe jetzt den mutigen Schritt. Und weil wenn etwas richtig ist und dann fließt dir die Energie aus dem Universum zu, das kann in Form von richtigen Menschen, von richtigen Gelegenheiten sein und plötzlich merkst du das mal und du hebst fast ab, weil du einfach diesen Rückenwind kriegst, aber du musst vorher den Mut haben und die Entscheidung treffen. Es geht nicht ohne diese Entscheidung.
Ich finde immer so langwierig, dass man sagt, diese Kernglaubenssätze zu catchen. Aber wahrscheinlich kann das relativ schnell Klick machen, oder dass man auch diese tief begrabenen Glaubenssätze gleich
analysiert. Weil die Monika nicht nur hervorragender Coach ist aus meiner Sicht, ich habe sie am eigenen Leib erfahren, gerne, sondern sie arbeitet danach noch energetisch. Ja. Und das ist etwas, was uns so abhebt von anderen Coaches, die für eine Auflösung von wirklich schweren Traumen oder Kernglaubenssätzen 7, 8, 9 Sitzungen brauchen, braucht die Monika eine Sitzung, vielleicht zwei. Ich habe vielleicht 3, 4 Sitzungen erlebt bei ihr, also von anderen Menschen, die vielleicht 3-mal gekommen sind wegen einem Thema. Aber das war eine Frau, die hat 3 Mordanschläge überlebt. Gebt euch das mal. Das 3 Mordanschläge, Wahnsinn. Oder Vergewaltigungsopfer, die zu uns finden. Also wir hier finden über die Berufung. Auf die Berufung, genau. Ja, also.
Das ist spannend. Und es kann auch, ihr wolltet eigentlich sagen, es kann schnell gehen, weil viele glauben immer, oh Gott, wenn ich das alles erlebt habe, dann habe ich mein Leben lang, muss ich arbeiten dran, aber das stimmt.
Nein, 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 du musst nicht arbeiten dein Leben lang. Wir haben ein Programm, das heißt, Bewusstsein ist die neue Währung. Wenn du da durch bist, hat jemand gestartet im Oktober, weil er hat gesagt, Andreas, ich bin im Januar pleite. Ich bin pleite im Januar.
Noch, er kann noch bis Ende Dezember, kann er noch die Miete bezahlen.
Ja, und was hat er bekommen? Was hat er bekommen vom Leben im Januar? 42.500 Euro.
Super.
Martin von Eckenburg gesagt, das gibt es doch nicht. Ja, und unsere Töchter arbeiten damit. Unsere Jüngste hat gesagt, ich will in Hamburg in eine Schule, ich mache dort Ergotherapie und die soll mich bezahlen dafür. Da gibt es eine Schule, die bezahlt die Ergotherapie-Schüler. Und ich will eine Wohnung um die 500 Euro in Hamburg. Bam, alles unglaublich schnell passiert. Über 1000 Anmeldungen bei der Schule, die natürlich alle einen Platz wollten, aber es gab nur 14. Ja, unsere Jüngste ist nicht dabei. Und sie hat eine Wohnung um die 500 Euro, 3 Zimmer. Also es funktioniert.
Es funktioniert einfach. Man muss um die Prinzipien wissen, um diese universellen Gesetzmäßigkeiten,
die einfach verstehen. Ja, die sind so einfach.
Und umsetzen. Also nicht nur drum wissen, weil viele sagen, ja, weiß ich schon. Nein. Ja, das nützt dir gar nichts, wenn du es weißt, wenn du es nicht umsetzt. Du musst es tun. Erfolg hat 3 ganz einfache Buchstaben. T-U-N. Du musst es tun. Und die Energie mit der Energie, das ist nicht, dass das Universum dir alles schenkt, sondern du hast quasi diese schöpferische Fähigkeit. Du musst das Werkzeug in die Hand nehmen. Du musst es selber machen. Das macht niemand außer dir. Also das ist halt einfach dein Job. Hör auf mit Jammern, geh runter vom Sofa oder bleib auf dem Sofa und mach's einfach.
Geh in die Eigenverantwortung.
Geh in die Eigenverantwortung, ja.
Ja, ja. Wir haben jetzt Entschuldigung.
Wir haben es jetzt auch verstanden. Also das ist wirklich, also es geht jetzt um das Aufwachen, es geht jetzt wirklich um das Realisieren. Es gibt noch mehr zu realisieren. Okay, Persönlichkeitsentwicklung ist schon sehr, kommen die Leute ganz gut voran, aber ich bin immer der Meinung, da steht man mal an, man muss dann noch tiefer gehen. Ne? Unser erster Kongress ist auch sehr in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Ab dem zweiten Kongress ist es schon sehr, sehr tief gegangen, auch hier im Gespräch. Und da hat man gemerkt, er ist auch gut besser angekommen oder man merkt, da ist was da. Und ich bin der Meinung, jetzt geht es wirklich. Man muss es jetzt entdecken, man muss jetzt aufwachen, es geht nicht mehr anders.
Es geht nicht anders. Und seit Jahrtausenden müssten wir aufwachen, ja, aber die uns helfen, werden gestäubt, umgebracht oder ans Kreuz gepackt. Ja. Aber jetzt, wenn wir kollektiv aufwachen, und es geht um die Liebe, wenn jeder in seine Liebe geht, sich mit seinem Herzen verbindet, mit seinem inneren Wesen, dann fallen da draußen ganz schnell so Kartenmännchen zusammen.
Ja. Also da
wir
geht's aber
können
auch nicht
es bewirken.
Kuschelfaktor, ich meine immer, wenn Menschen von der Liebe sprechen, meinen sie immer dieses alles Verzeihende, dieses Kuschel, es geht nicht um Kuschel. Es geht einfach, Liebe kann sehr streng sein, wie eine Mutter, die ihr Kind davor bewahren will, dass es sich verbrennt an der heißen Herdplatte, dass die Mutter einfach sagt, Finger weg.
Und
haut vielleicht das Kind auf die Finger drauf. Das Kind erschrickt und weint natürlich und denkt, was hat die Mama plötzlich? Aber die Mama hat die beste Absicht, dieses Kind zu schützen. Und deshalb kann Liebe einfach auch sehr streng sein.
Also Liebe, kann man sagen, ist eigentlich das zu tun, was dem anderen nützt.
Ja.
Das ist Liebe. Und das ist natürlich jetzt wiederum die Kunst, was nützt dem anderen, das herauszuspüren.
Ego-frei, genau. Zu entschuldigen. beurteilen zu wollen, was dem anderen jetzt nutzt.
Ja, und deswegen vielleicht noch der Tipp, wenn ich den noch sagen darf. Viele Männer stellen den Beruf an die erste Stelle, wenn sie verheiratet sind oder eine Partnerin haben, und das ist falsch. Wir sind in einem sehr spirituellen Gespräch und da muss ich sagen, die Frau gehört an die erste Stelle in einer Partnerschaft, weil man sieht das in allen Büchern, die schon vor Jahrtausenden geschrieben wurden. Die Frau, oder wir brauchen nur zu Goethe gehen, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also das ewig Weibliche zieht uns hinauf. Und die Frau hat das Bauchgefühl, ne? Die mag keine Ahnung haben vom Traden, die mag keine Ahnung haben von irgendwelchen Computerprogrammen, was der Mann hier irgendwie als Softwareprogrammierer entwickelt. Aber die Frau hat das Gespür. Und wenn die Frau sagt, du, ich würde den Auftrag nicht annehmen, oder wenn die Frau sagt, du, ich würde hier nichts investieren, etc., sollten die Männer auf das Gefühl der Frau hören.
Ja, schön. Das sagen, dann ja auch, ja, du, da bin ich deiner Meinung. Ja. Ja.
Also. Genau, du mit deinem Bauchgefühl. Ja, aber genau dieses Bauchgefühl ist es, was uns Männer.
Manchmal hast du es schon gesagt, aber dann hast du es wieder korrigiert und hast gesagt, okay, na doch.
Ja, weil auch hier ist die Matrix wirklich am Arbeiten. Das kollektive Gedankengut, das beeinflusst ja jeden mehr oder weniger. Also da müssen wir auch gar nicht mit den Fingern auf den oder den zeigen, weil es braucht schon eine gewisse persönliche Stärke, um sich quasi gegen diese starke Energie aus der Matrix quasi dagegen anzustellen.
Die Manipulation, die ja bewusst geschieht ist, das kann man ja mal so sagen. Also da muss man wirklich stark sein auch, dass man da bei sich bleibt auch.
Definitiv. Ich würde gerne einfach vielleicht noch für den Zuhörer den einen oder anderen Impuls geben. Gut, Seelenplan ist jetzt eine Möglichkeit. Stopp,
vielleicht so das noch abschließend. Also wenn jemand Lust hat, kann er gerne auf die Homepage gehen und einfach mal eine halbe Stunde mit mir vereinbaren. Ich lese in der Regel 5 bis 6 Stunden bei Seelenplänen, natürlich aufgeteilt in 45 Minuten Einheiten über Wochen, weil das muss man ja auch mal aushalten können. Was, das ist alles bei mir angelegt. Ja, das ist alles in Menschen angelegt. Aber man kann auch mal eine halbe Stunde zum Schnuppern kommen, wenn man mag. Aber das findet man alles auf der Homepage.
Ja, also das eine ist quasi so den Seelenplan, wo man zu Hilfe nehmen kann. Aber man kann sich auch mal die Mühe machen und sagen, okay, ich setze mich mal hin und ich schreibe mir mal wirklich 20 Dinge auf, die mir persönlich richtig wertvoll sind, die mir wichtig sind. Ja? Und von diesen 20 Dingen nimmst du dann quasi, am besten du tust dir auch so kleine Zettel draufschreiben, so einzelne Blätter, und dann nimmst du von den 20 Begriffen, die du da draufgeschrieben hast, nimmst du mal 10 weg, sodass du die Essenz hast. Dann hast du nur 10 persönliche Werte. Manchmal überschneiden sie sich oder sind nur anders formuliert. Und von diesen 10 Werten legst du eine Hierarchie an. Also der, wo ganz oben liegt, der Wert, das ist der, der am allerwichtigsten ist. Zweite, dritte. Und dann schaust du dir die 3 wichtigsten Werte an. Und dann guckst du mal, lebst du die denn eigentlich? Vorher fragst du dich, sind es denn meine Werte oder sind es nur Werte, die ich übernommen habe? Von Mama, Papa, Religion, Nachbar, bla bla bla. Ja? Und wenn du sagst, stimmt, die lebe ich ja eigentlich gar nicht. Okay, was möchtest du denn verändern, dass du es leben kannst? Oder was müsste anders sein? Was musst du verändern, dass du die Werte lebst, die dir wichtig sind? Vielleicht kannst du deinen Wert einfach komplett rausschmeißen und einen anderen, wenn du ehrlich bist, einfach reinsetzen. Und wenn du diese 3 Werte hast und wenn du dann einfach mal parallel eine Liste machst mit, was macht dir Freude? Wenn du aufschreibst, was dir Freude macht, vom Tanzen angefangen, übers Kochen, über, was weiß ich, über Kosmetik und Haare machen und was es alles so gibt, einfach schreib mal diese Liste mit 10, 15 Qualitäten auf, die dir Freude machen. Und dann machst ein nettes Treffen mit einem Freund, mit einer Freundin, sitzt von mir aus so ein Gläschen Wein und sagst, schreib du mal 10, 15 Begriffe auf, die du an mir total magst, wo du glaubst, dass ich das toll mache. Und du selber schreibst es auch auf. Also du hast quasi eine Selbstwahrnehmung und eine Fremdwahrnehmung.
Das ist mir wichtig.
Und wenn das abgeglichen wird und dann sagt deine Freundin oder die zweite Person sagt dann, ich finde, du kannst unglaublich gut kommunizieren. Was? Wieso? Das ist doch völlig normal. Nein, was für dich normal ist, ja, heißt einfach, da liegt ein Potenzial. Und jetzt schaust du noch auf deine Freudeliste drauf. Wenn du diese Freudeliste mit dem Potenzial verbindest und deine Werte darin wiedererkennen kannst, dann weißt du genau, wo es lang geht.
Sehr schön. Ne?
Ja.
Das war auch noch also, richtig gut.
Freude, ja. Werte und Potenzial. Diese drei Dinge zusammenkriegen und dann ganz gut, manchmal, wenn da eine dritte Person da ist, die dich ein bisschen coachen kann, die dir ein bisschen unterstützen kann, weil manchmal dreht man sich im eigenen Brei und kommt man nicht so aus dem eigenen Stampf raus. Und da ist es ganz gut, wenn einfach eine dritte Person einfach ein bisschen drüber gucken kann. Ja. Aber das kann man für sich zu Hause auf dem Sofa auch mal machen. Wo gehst du jetzt?
Nein, ich zeig was. Guck mal hier.
Ach so. Ach, Andreas, ja. Andreas holt gerade das Buch raus, das befreite ich. Da habe ich auch einen schönen Prozess drin, wie man sich selber coachen kann, um sich selber ein bisschen besser auf die Schliche zu kommen, das Potenzial besser in die Gänge zu bringen und eben auch so die eigene, das Menschenbild von Viktor Frankl, wie wir unsere Therapie, unsere Begleitung verstehen. Und im hinteren Teil des Buches, wir wissen ja alle, wir haben ein rechtes und ein linkes Gehirn und das linke Gehirn ist unmittelbar mit dem Unterbewusstsein verbunden und unser Unterbewusstsein denkt immer in Bildern und hier sind therapeutische Geschichten drin zum Thema Selbstbewusstsein und über diese Bildgeschichte, das ist eine therapeutische Geschichte, über diese Bildgeschichte gehen die Befehle direkt ins Unterbewusstsein rein und kann dann hier auch schon eine sehr schöne Transformation.
Also der Verleger hat gesagt, das liest sich ja wie ein Krimi.
Das liest sich ja wie ein Krimi.
Der hat gesagt, Frau Potz, schreiben Sie mal ein Buch.
Ich wollte
ich kann kein Buch schreiben. Doch, Sie können eins, Sie machen das, ich verlege Ihnen das. So kann es passieren.
Auch wieder so ein Wink von der geistigen Welt, oder?
So genau, ist das, ja. So kommt es immer zustande.
Ja.
Ja, wie auch wir. Wir haben uns auch ja irgendwie zusammengefunden und ja, ich glaube, auch da ist eine Führung dahinter. Es hat sofort gefunkt.
Ja.
Und ja, es ist wunderschön mit euch hier.
Ja, uns hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Also ja, einfach nur schön, euch zuzuhören. Da wird einem auch nie langweilig. Man könnte ewig weiterreden, wenn ich ehrlich bin, und euch immer zuhören, weil ihr einfach schon so...
Sagt es nicht, es wird echt lang. Ewig lang.
Ja, aber das könnte ich auch. Aber an dieser Stelle, ich bin ja eh schon über eine Stunde mit euch
gehen,
möchte ich mich einfach wirklich nochmal herzlich bedanken bei euch. Und ich glaube, die Zuseher und Zuseherinnen haben richtig viel mitnehmen können. Das kann ich jetzt schon spüren.
Ja,
und zum Schluss fragen wir dann noch immer, ob ihr noch intuitiv irgendwas von Herzen loswerden wollt, was ihr ja unserer Community noch gerne abschließend noch sagen wollt.
Ja, ganz generell, lebt immer aus dem Herzen. Immer. Mhm. Egal, wo ihr seid, egal, mit wem ihr seid, ob ihr privat unterwegs seid, beruflich, beim Fahrradfahren, beim Duschen, seid immer ehrlich, seid immer echt und lebt aus eurem Herzen. Seid verliebt ins Leben. Wenn ihr verliebt seid ins Leben und eure Schwingung hoch ist, fliegt euch alles zu. Es ist so. Ja, macht euch eine Liste, wo einfach draufsteht, was ihr alles gerne habt, ob das Tanzen ist und wenn keiner da ist zum Tanzen, tanzt alleine in eurem Wohnzimmer, ja? Oder eine schöne Musik, eine Meditation, was auch immer, ein gutes Buch ihr machen möchtet, um eure Schwingung zu erhöhen. Mhm. Leute, das ist das Allerbeste, was ihr tun könnt. Ich hätte diese Obdachlosensiedlung nicht überlebt, wenn das nicht meine Prämisse gewesen wäre. Ich habe ständig danach gesucht, was kann meine Schwingung erhöhen? Als Kind schon.
Ich mag unseren Zuhörern noch mitgeben, eigentlich ist es ganz einfach mit dieser Berufungsgeschichte. Wir brauchen keinen Seelenplan, wir brauchen kein Coaching. Wir brauchen einfach nur ein bisschen, wie der Andreas sagt, ein offenes Herz und Ruhe. Und wenn wir die Dinge hören, und die innere Stimme ist sehr leise, und wenn wir diesen inneren Impulsen nachgehen, dann kommen wir automatisch am richtigen Punkt an. Ja? Man kann sich ein bisschen Nachhilfe geben lassen über diese Dinge, die wir gerade besprochen haben. Aber werde einfach mal ein bisschen ruhig, fahr mal runter, schalt mal die Kisten aus und komm mal bei dir selber an und dann wirst du schon merken, was Freude macht. Da geh einfach weiter.
Und es kann auch schnell gehen, ja.
Es kann auch schnell gehen. Das
muss nicht.
Ja. Super, und vielen herzlichen Dank. Ihr zwei ja. Wünschen euch alles, alles Gute weiterhin.
Danke ja. Euch auch viel Erfolg und euren Zuhörern viel Freude mit eurem Kongress und alles, was da noch durch euch in die Welt kommen mag. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Tschüss.